Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Das Moor-Matthäi-Kloster wird auch das Kloster des heiligen Matthäus genannt. Es befindet sich über dem Berg Maqlub im Nordirak. Es ist eines der ältesten existierenden christlichen Klöster der Welt. Zudem ist Moor Matthäi für seine beträchtliche Sammlung von syrisch-christlichen Manuskripten bekannt. Doch seine Existenz ist gefährdet. Seit 2014 bedrohen die Terroristen des Islamischen Staats das Kloster. Nur wenige Kilometer vom Kloster entfernt verläuft die Frontlinie, die von kurdischen Peschmerga gehalten wird. Viele christliche Siedlungen der Region sind aufgrund des Krieges verlassen. Allein aus dem Ninive-Tal sind 17.000 christliche Familien vor den IS-Kämpfern geflohen. Wie die Lage jetzt ist und was man für die christlichen Flüchtlinge tun kann, darüber berichten heute Abuna Benjamin Shamoun aus diesem Kloster Moor Matthäi und Simon Jakob, der Vorsitzende des Zentralrats orientalischer Christen in Deutschland. Die Moderation hat Berthold Pelster.
Nach wie vor hält die Terrorbewegung Islamischer Staat große Teile des Iraks und Syriens fest in ihrer Hand. Das Zentrum dieses staatsähnlichen Gebildes ist die Millionenstadt Mossul. Rund 35 Kilometer nordöstlich von Mossul liegt das Kloster Moor Matthäi. Es wurde schon im 4. Jahrhundert gegründet und zählt damit zu den ältesten christlichen Klöstern weltweit. Dieses Kloster liegt nur knapp außerhalb der Grenzen des Islamischen Staates. Aus diesem Kloster ist heute zu uns gekommen Abuna Benjamin Shamoun. Begleitet wird er von Simon Jakob, dem Vorsitzenden des Zentralrats der orientalischen Christen in Deutschland. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Abuna Benjamin, Sie sind Mönch der syrisch-orthodoxen Kirche und leben in diesem Kloster Moor Matthäi. Können Sie uns ein wenig erzählen über dieses Kloster?
Tatsache ist, dass wir in diesem Kloster leben. Die IS-Milizen sind nur wenige Kilometer von uns entfernt und die Gefahr ist allgegenwärtig. Durch unsere Gebete an Jesus Christus sind wir zuversichtlich, dass er seine schützende Hand über uns hält. Tatsache ist aber auch, dass die gegenwärtige Situation im Kloster sehr kritisch ist. In dem Kloster leben der Erzbischof, Moor Timothy Musa al-Shamani, sowie Mönche und Priester und 7 Familien. Nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt, die von kurdischen Peschmergas gehalten wird.
Dieses Kloster ist ein sehr, sehr altes Kloster. Können Sie nur ganz kurz ein bisschen über die Geschichte uns erzählen?
Die Geschichte des Klosters geht zurück auf das 4. Jahrhundert. Es liegt etwa 20 Kilometer von Mossul entfernt. Das Moor Matthäi-Kloster wurde im Jahre 367 nach Christus vom heiligen Matthäi gegründet. Der heilige Matthäi flüchtete vor einer Verfolgung aus der Stadt Ahmed, dem heutigen Diyarbakır, in das nahegelegene Ninive und gründete dort eine Gemeinde auf dem Berg Maqlub, der von uns Jebel al-Uluf genannt wird, der Berg der Tausende. Schon zur Zeit der Römer mussten sehr viele Christen aus der Gegend von Diyarbakır fliehen, damals vor der Unterdrückung durch Kaiser Diokletian, während der schlimmsten Christenverfolgung im Römischen Reich. Das Kloster hat eine interessante Geschichte. Der damalige König von Ninive, König Sanharib, hatte einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter war krank, wurde aber durch die Gebete des heiligen Matthai und seiner Mönche geheilt. Aus Dankbarkeit hat König Sanharib den Bau des Klosters im Jahre 367 unterstützt.
Also ein Kloster mit einer langen Vergangenheit, ein Kloster, das jetzt aber in Gefahr gerät, vom Islamischen Staat angegriffen zu werden. Hat es solche Angriffe auf Ihr Kloster bereits gegeben?
In der Geschichte des Klosters hat es immer wieder die verschiedensten Eroberungsversuche gegeben. Die Bibliothek des Klosters wurde mehr als einmal in Brand gesteckt. Schon der islamische Eroberer Tamerlan hat das Kloster im 14. Jahrhundert attackiert. Gegenwärtig ist die Lage durch die Gefahr des IS besonders dramatisch. Die Menschen, die in der Nähe des Klosters lebten, haben ihre Häuser und ihren Besitz verlassen. Wir sind in der ständigen Sorge um das Kloster. Aber durch den Schutz Jesu Christi und des heiligen Matthai sind wir zuversichtlich.
Herr Jakob, Sie selbst haben dieses Kloster besucht vor nicht allzu langer Zeit. Wie haben Sie die Bedrohungslage erlebt?
Akut. Das Kloster könnte jederzeit evakuiert werden müssen aufgrund der Gegebenheit, dass Stellungen des Islamischen Staates keine 2 Kilometer entfernt sind. Aber in noch größerer Gefahr sind die Menschen, die in der Umgebung leben, die im Grunde genommen jedem Angriff ausgesetzt sind, ohne einen Schutz dort zu haben, weil es momentan eher eine Art Niemandsland ist und man kann jeden Tag damit rechnen, angegriffen oder überrannt zu werden. Zum aktuellen Zeitpunkt verhält sich der Islamische Staat ruhig innerhalb der aktuellen Grenzen. Das kann sich aber von heute auf morgen ändern.
Abuna Benjamin, haben auch Menschen Zuflucht gesucht in ihrem Kloster? Es liegt ja an einem Bergabhang, bietet vielleicht also auch besseren Schutz als schutzlose Dörfer in der Ebene?
Naam, بالتحديد في يوم 9/6 عندما دخل داعش الى الموصل قدم الى الدير.
Am 9. Juni 2014, als der Islamische Staat die Stadt Mosul eroberte, kamen 100 Familien zu uns ins Kloster. Davon lebten 65 Familien rund 2 Monate bei uns, bis der IS die Ebene von Ninive eroberte. Heute leben noch 7 mittellose Familien mit vielen kleinen Kindern im Kloster.
Herr Jakob, wie haben Sie die Situation der Flüchtlinge in diesem Kloster erlebt?
So, von den meisten Flüchtlingen sind noch die geblieben, die es sich nicht leisten konnten, in eine Großstadt zu flüchten, wie Kirkuk oder Sulaimania oder Arbil. Es sind hauptsächlich die Alten und die Jungen dort, die von den Geistlichen dort versorgt werden. Sie sind auf Spenden angewiesen, sie müssen medizinisch betreut werden, es werden Lebensmittel benötigt. Das machen die Mönche, die geistlichen Bewohner dieses Klosters in einer hervorragenden Art und Weise. Sie kümmern sich auch psychologisch um die Menschen, aber sie wissen natürlich, dass sie einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind und dass sie früher oder später sofort fliehen müssten. Und das mit diesen älteren und jüngeren Menschen, das ist nicht ganz einfach. Das ist eine schwierige Situation für sie.
Die Mönche werden sicherlich keine Möglichkeiten haben, ihr Kloster selbst zu verteidigen. Gibt es christliche Milizen oder Peschmerga-Truppen, die das Kloster verteidigen könnten?
Als wir im Dezember dort waren, haben wir vereinzelt Soldaten gesehen. Inzwischen sind einige kurdische Peschmerga-Kämpfer vor Ort, um das Kloster zu schützen. Es sind einige wenige. Es organisieren sich momentan auch christliche Milizen, die zukünftig wahrscheinlich das Kloster hoffentlich bewachen werden. Das Problem ist aber, dass das Kloster in einer Region ist, die mehr oder weniger im Niemandsland zwischen den Grenzen des Islamischen Staates und den aktuell festgezogenen Grenzen im kurdischen Raum liegt. Das heißt, die Gewissheit, dass es dort Sicherheit gibt, ist doch recht gering zum aktuellen Zeitpunkt. Und die Sicherheitskräfte sind meines Erachtens nach, als ich dort war, ja, recht geringfügig vorhanden. Im Fall der Fälle müssten alle sofort fliehen.
Das hätte zur Folge, dass ein weiterer christlicher Stützpunkt, ein weiteres christliches Zentrum verloren gehen würde. Was weiß man denn, Abuna Benjamin, über das Leben der Menschen im Islamischen Staat? Sie können ja praktisch von Ihrem Kloster hinüberschauen in dieses Gebiet.
Die Christen, die in den vom IS eroberten Gebieten zurückgeblieben sind, erfahren eine sehr schlechte Behandlung. Der Islamische Staat will die Zeit zurückdrehen, bis in die Steinzeit. Der IS zwingt seine Art des religiösen Glaubens allen anderen auf. Er annulliert die Freiheit der anderen. Daher leben alle Menschen, die noch in Mosul sind, unter ständigem Druck und unter Entbehrungen. Natürlich wollen sie sich von dieser unheilvollen Herrschaft befreien, die plötzlich über sie kam.
Herr Jakob, gerade aus der Millionenstadt Mosul sind zigtausende Christen geflüchtet. Muss man diese Stadt Mosul verloren geben für die Christen?
Für die Christen aller Wahrscheinlichkeit nach ja, weil die Christen, so traurig es auch klingen mag, von ihren eigenen Nachbarn verraten wurden. Und dieser Vertrauensverlust, den kann man nicht innerhalb kürzester Zeit wieder rückgängig machen. Das heißt, so hart es klingen mag, Mosul hat seine christlichen Bewohner verloren. Ob das auf Dauer der Fall ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das Vertrauen ist nicht mehr da.
Mit welchen Gefühlen beobachten Sie diese Entwicklung, Abuna Benjamin? Teile der Christenheit im Irak sind verschwunden. Viele Christen haben das Land bereits verlassen, Hunderttausende. Die Zahl der Christen im Irak ist dadurch drastisch geschrumpft. Was löst das in Ihnen aus?
Bis heute haben etwa 30% der Christen den Irak verlassen. Aber trotz der katastrophalen Entwicklung ermutigen wir die Christen, in ihrer Heimat zu bleiben und in ihrem Geburtsort zu leben. Weil das ja unser Land und unsere Heimat ist. Wir wollen nicht unsere Häuser und unsere Kirchen und unsere Klöster verlassen. Hier ist unsere Kultur und unser Glaube. Die Realität aber ist eine andere. Die Christen haben kein Zuhause mehr. Sie haben ihre Kirchen verloren. Und sie haben keine Möglichkeit mehr, Arbeit zu finden. Am schlimmsten aber ist, dass die Christen ihre Ehre verloren haben. Der Mensch kann nicht ohne Ehre in seiner Heimat, dem Irak, leben. Flüchtlinge sind dort, wo sie Zuflucht suchen, Fremde. Die Christen im Irak sind in ihrem eigenen Land zu Fremden geworden, zu Menschen ohne Heimat. Wir sind sehr traurig, dass Tag für Tag die Christen weniger werden. Und wenn das so weitergeht, dann leben im Irak bald keine Christen mehr.
Der islamistische Terror in Syrien, im Irak oder auch in Ländern wie Nigeria löst weltweit Entsetzen und Fassungslosigkeit, auch Ratlosigkeit aus. Die muslimische Gemeinschaft scheint weltweit in einer schweren Krise zu stecken. Wie kommt sie da wieder heraus?
Das ist eine ganz große Frage. Sie zu beantworten braucht viel Zeit. Aber ich versuche, eine Antwort in wenigen Worten zu geben. Tatsächlich, die verschiedenen radikalen islamistischen Gruppierungen haben dem Islam geschadet, mehr als sie den Christen geschadet haben. Durch ihre Taten wurden viele Dinge ans Licht gebracht, die früher unbekannt waren. Durch die Massenmedien sieht man, wie sich der IS, Boko Haram, Al-Qaida und so weiter verhalten.
Haben wir Christen denn Möglichkeiten, der muslimischen Gemeinschaft zu helfen, aus dieser tiefen Krise herauszukommen, Herr Jakob?
die haben wir definitiv, und zwar nur gemeinsam mit den Muslimen. Der Wille zur Veränderung muss aber aus der Umma, aus der muslimischen Community selber kommen. Ich denke, dass vielen Muslimen bewusst ist, dass sie ein Gewaltpotenzial in ihrer Religion haben, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Denn den größten Schaden erleiden nicht Christen, den größten Schaden erleiden Muslime selber, die sich die Frage stellen lassen müssen, warum der Islam so viel Gewaltpotenzial in sich trägt. Und immer wieder zu sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat, ist völlig unsinnig, weil sich die Terrorgesinnten auf den Islam nur einmal berufen. Man könnte natürlich sagen, dass man auch hier in der islamischen Welt eine Aufklärung durchmachen müsste, aber hier unterscheidet sich der Islam im Wesentlichen vom Christentum, denn der Islam ist praktisch das Wort Gottes und ist antastbar. Und hier muss man hinterfragen, ob das wirklich auch dementsprechend der heutigen Zeit unantastbar bleiben sollte oder, und das ist sehr, sehr wichtig, ob man sich über ein Menschenbild unterhält, welches über die Grenzen der Umma hinausgeht und Respekt gegenüber allen sollten. Das ist das Problem, was wir im Islam haben. Es wird höchste Zeit, dass wir uns darüber unterhalten, welches Menschenbild propagiert wird, und zwar auch das Menschenbild im Verhältnis zu Menschen, die nicht dem Islam angehören, seien es Christen, Jesiden, Schiiten auch, Juden oder zum Beispiel Atheisten. Und diese große Frage kann nur beantwortet werden, wenn wir in einem gemeinsamen Diskurs gemeinsam dieses Gewaltpotenzial angehen und Lösungen definieren. Und das kann nur, ich betone nur, aus der islamischen Community selber kommen.
Sie selber sind Vorsitzender des Zentralrats der orientalischen Christen in Deutschland, haben also eine wichtige führende Funktion in dieser Organisation. Stehen Sie in Kontakt zum Beispiel zum Zentralrat der Muslime in Deutschland? Stehen Sie im Dialog mit Muslimen in Deutschland?
Das tun wir. Das ist unsere Pflicht. Das ist der einzige Weg, wie wir gemeinsam diese terroristischen Organisationen besiegen können. Nicht mit Waffen, sondern mit dem Dialog, indem wir den Menschen Möglichkeiten aufzeigen, friedlich gemeinsam zu leben. Und das funktioniert nur, wenn man gegenseitiges Verständnis aufbaut, aber auch gegenseitigen Respekt. Innerhalb der eigenen Religion, aber innerhalb auch einer Wertegemeinschaft, innerhalb einer Demokratie, in der wir leben und miteinander existieren.
Abuna Benjamin, welche Möglichkeiten sehen Sie in der Zusammenarbeit von Christen und Muslimen, um dieses entsetzliche Chaos im Nahen Osten wieder zu bereinigen, um das wieder in eine bessere Zukunft hinzuleiten?
Wir Christen haben als Minderheit im Irak und in Syrien nur wenige Möglichkeiten, die Situation zu verändern. Jesus hat uns gelehrt, unsere Feinde zu lieben. Aber viele sehen keine andere Möglichkeit, als nach Europa auszuwandern, damit sie in Frieden leben können. Dieses Problem hat nicht nur mit den muslimischen Gruppierungen wie IS und Al-Qaida zu tun. Es hat auch zu tun mit dem Gedankengut und der Philosophie der radikalen Interpreten des Islams, wenn sie die Glaubensfreiheit der anderen nicht akzeptieren und den Dschihad anwenden. Die Idee des Dschihad kommt aus dem Koran. Dort steht geschrieben, der Islam ist die Religion Gottes. Also glauben sie, dass nur der Islam die einzig richtige Religion ist. Alle anderen Menschen, alle Nicht-Muslime sind Kuffar, also Gottlose. Also hier gibt es keine Verbindungsmöglichkeiten, keinen Dialog, der uns mit ihnen verbindet.
In Deutschland, Herr Jakob, nehmen wir zunehmend eine islamfeindliche Stimmung wahr. Stichwort Pegida-Bewegung. Besteht wirklich eine große Gefahr, dass Europa zunehmend in den Einfluss von militanten Islamisten gerät?
Europa ist bereits in den Einfluss von militanten Islamisten geraten. Nach der Ideologie der Extremisten oder des Islamischen Staates befindet sich Deutschland, zum Beispiel seitdem man an die Peschmergas Waffen geliefert hat, im Haus des Krieges, im sogenannten Dal al-Harb. Das bedeutet, wir müssen aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig mit Anschlägen rechnen. Aber diese Anschläge sind nicht nur gegen einen bestimmten Bevölkerungsanteil gerichtet, sondern gegen alle Menschen in Deutschland gerichtet, unabhängig an was sie glauben oder an was sie nicht glauben mögen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, hier auch einen gemeinsamen Konsens zu setzen, und zwar mit allen Menschen, die hier in Deutschland, in Europa leben, um den Frieden zu bewahren. Mir ist durchaus bewusst, dass es Ängste schürt und dass es dazu führt, dass zum Beispiel Bewegungen wie Pegidi entstehen. Aber hier, das ist ganz klar auch an die Muslime und an die Verbände adressiert. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass wir hier in Deutschland friedlich koexistieren, und zwar nicht nur, um den Menschen es hier recht zu machen, sondern auch um ein Beispiel an den Tag zu legen, um es im Nahen Osten zu sagen, seht her, wir hier, wir lassen uns nicht spalten, wir lassen uns nicht aufteilen, aber da erwarte ich auch, ehrlich gesagt, mehr Engagement von den Verbänden und den Vereinen in Europa.
Sie, Abuna Benjamin, sind mit Ihrem Erzbischof, dem Leiter, dem Vorsteher Ihres Klosters in Deutschland unterwegs gewesen einige Tage. Sie haben auch mit Politikern gesprochen. Was raten Sie europäischen Politikern oder uns europäischen Bürgern, wie wir mit dem Islam umgehen sollten?
Im Westen wird der Mensch als Ganzes betrachtet, unabhängig von seiner Abstammung, seiner Hautfarbe, seiner Religionszugehörigkeit. Der Mensch wird nach demokratischen Prinzipien behandelt. Freie Meinungsäußerung ist garantiert. Meiner Meinung nach sollte man in Europa so verfahren: auf der einen Seite die demokratischen Prinzipien schützen, und auf der anderen Seite sollte man den radikalen Gruppierungen die Möglichkeit entziehen, sich zu entfalten. Die Gefahr in den demokratischen Ländern besteht darin, dass die Extremisten die Möglichkeit haben, sich zu etablieren. Ich meine damit, dass Freiheit und demokratische Prinzipien durch die Extremisten ausgenutzt werden, indem sie freien Zugang zu Medien, insbesondere zu den digitalen Medien, haben. So können sie für ihre Sache bzw. ihre Ideologie besonders bei der Jugend werben. Es wird nicht lange dauern und sie werden mächtiger sein und ihren Willen durchsetzen. Europa sollte überdenken, wie den Extremisten zu begegnen ist, damit sie Europa nicht infiltrieren.
Islamistisches Gedankengut verbreitet sich bei uns in Europa ja auch ganz besonders durch die modernen digitalen Kommunikationsmittel, durch die sozialen Netzwerke. Was kann man dagegen tun? Kann man überhaupt etwas dagegen tun, Herr Jakob?
Die sozialen Netzwerke haben wesentlichen Anteil daran, dass sich junge Menschen über Facebook, Twitter, YouTube, Instagram radikalisieren. Und die Extremisten sind sehr, sehr gut darin, diese Möglichkeiten zu nutzen. Oftmals vergisst man, dass es im Internet keine territorialen Grenzen gibt. Das bedeutet, Informationen, die ich heute in Syrien oder im Irak streue, sind in Sekundenbruchteilen bei mir in Deutschland unter Umständen bei einem jungen Mann, der hochgradig gefährdet wird und sich dieses Material zunutze macht, um sich zu radikalisieren. Wir sprechen hier vom Krieg der Medien. Der Krieg der Zukunft wird nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt, sondern innerhalb der Medien. Und ich bin ehrlich zu Ihnen, hier hinken wir weit hinterher. Hier müssen wir ebenfalls aufrüsten und müssen eine Gegenpropaganda starten. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Regionen, wo das entsteht, um dem etwas entgegenzubringen. Denn innerhalb des Internets gibt es keine territorialen Grenzen. Und wir müssen hier auch umdenken, vor allem in Europa.
Eine letzte Frage an Sie, Abuna Benjamin. Sie werden in wenigen Tagen zurückgehen in den Irak, zurückkehren in Ihr Kloster Mor Matai. Mit welchen Gefühlen werden Sie das tun? Und gibt es eine Hoffnung für das Christentum im Irak?
Die Christen im Irak haben in der heutigen Lage keine Perspektive mehr, keine Hoffnung. Sie sehen die Zukunft schwarz. Unsere einzige Stütze im Irak ist unser Glaube. Über die Zukunft zu reden ist schwer. Unsere Kirchen, unsere Geschichte und unsere Kultur sind größtenteils verloren gegangen. Nur den festen Glauben an Gott kann uns niemand nehmen. Und das ist unser Stolz. Wir sind stolz, dass wir unseren Glauben nicht verloren haben. Eine Zukunft in einem Land ohne Menschenwürde, ohne Menschenrechte ist unvorstellbar. Unsere Aufgabe als Klerus besteht gegenwärtig darin, Nahrungsmittel, Medikamente und Kleidung für die Menschen zu beschaffen. Zukunft? Nein. Ich sehe leider momentan keine Zukunft für uns Christen.
Christen im Nahen Osten legen Zeugnis ab für Jesus Christus. Sie tun das in einer Umgebung mit viel Terror und Gewalt. Abuna Benjamin, ich bedanke mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, über die Lage der Christen im Irak berichtet haben. Auch vielen Dank an Sie, Herr Jakob. Danke fürs Kommen, Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Das war Weltkirche aktuell über das Kloster Mor Matai und die Lage im Nordirak. Haben wir heute gesprochen mit Abuna Benjamin Shamoun aus dem Kloster Mor Matai und Simon Jakob, dem Vorsitzenden des Zentralrats orientalischer Christen in Deutschland. Die Lage der Flüchtlinge, wir haben es in der Sendung gehört, ist weiter verzweifelt. Kirche in Not versucht derzeit alles Menschenmögliche, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können, dass sie auch unter menschenwürdigen Zuständen leben können und dass sie versorgt sind mit dem Lebensnotwendigen, zum Beispiel auch mit Schulen. Wenn Sie helfen möchten, können Sie sich auf den Internetseiten des Werkes über die Irak- und auch die Syrienhilfe informieren. Schauen Sie mal rein auf Ihrem Kirche in Not Landesbüro. Spenden an das Hilfswerk bitte mit dem Verwendungszweck Flüchtlingshilfe. Das war's für heute. Ihnen allen eine gute und gesegnete Woche. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.